gut, ich bin jetzt freischaffender Rentner, muss ich mal dazu sagen. Und von daher, ich habe 30 Jahre neben der geistlichen Aufgabe, die ich hatte, auch in einem großen Einrichtungshaus gearbeitet. Jeden Tag 12, 14 Stunden von Celle nach Braunschweig. Musste jeden Monat für 100.000 Euro Möbel verkaufen. Und es ist natürlich klar, dass man dann irgendwann sagt, jetzt bin ich freischaffender Rentner. Und dann habe ich mir mal Zeit genommen, mein gläubiger Steuerberater sagte mir, du musst auch mal sehen, wie es jetzt weitergeht mit dir in der Rente. Du kannst auch nicht zu Hause immer da unter in deinem Zimmer sitzen. Was hat Gott mit dir vor? Und dann habe ich das gemacht. Ich habe einfach, man kann im November sehr günstig in Polen Kur machen. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen mein Gewicht zu drosseln. Bin da 4 Wochen auf Kur gewesen in Kolberg. Und Gott hat mich an euch erinnert. Und Gott hat mich so zurückgerufen, so in die Zeiten. Und ich muss euch sagen, ich bin so froh, heute Morgen hier zu sein. Denn ich kenne diese Gemeinde einfach nur durch die Brille von der Grauhorststraße. Ja? Und das war eine Arbeit. Ein Raum, eine Treppe runter, modrige Kinderstundenräume. Dann haben wir mal in letzter Verzweiflung diese kleinen Fensterrippchen alle weiß angestrichen. Dann war da ein Baum, ein wunderschöner großer Baum stand vor der Kirche. Und da war so ein junger, eifriger Christ, der hat gedacht, als erstes müssen wir diesen Baum mal umhauen. Dann war dieser schöne Baum auch noch weg, liebe Schwester, du erinnerst dich daran. Was? Grauhorststraße, ne? Und ich kann nur sagen, dann kam ich hier heute jetzt immer mit der Brille der Grauhorststraße. Da komme ich heute Morgen hierher, mein Navi sagt, fahr rechts, fahr links, die letzte Strecke. Ist ja gut, dass man ein Navi hat. Und dann ging es ja durch den Wald. Oh, wo kann denn hier noch eine Gemeinde kommen, habe ich gedacht. Wo kann denn hier noch eine Gemeinde kommen? Alles Wälder, Wald und Feld hier. Und jetzt stehe ich hier vor euch. Und ich... Ich kann eine gewisse Bewegung kann ich nicht verstecken. Ich habe mal einen guten Theologen gelesen, Oswald Sanders, der hat gesagt, Herr, bewahre mich vor der weinerlichen Stimme in mir. Da muss ich jetzt so dran denken. Ich möchte also jetzt hier nicht so der Softie sein hier, aber... Ich kann euch sagen, was ich von der Grauhorststraße hierher, ich meine, dass der Bruder mit dem wunderschönen, dezenten Schlagzeug da auch schon gespielt hat. Kann das sein? Das gefällt mir, wie du das so fein hier einfädelst. Wir haben in Hildesheim in Celle so ein bisschen Probleme, dass ein Schlagzeuger, da denkt man jeden Sonntag, er möchte das Schlagzeug zertrümmern. Da hat man schon so einen Glaskasten vorgebaut und also den kann man einfach nicht bremsen. Und trotzdem... ist da ein ganz interessantes Gemeindeleben entstanden in Celle mit der Mara Massa, die kennt ihr ja. Aber ansonsten, um es kurz zusammenzufassen, 1966 trat Jesus in mein Leben. 66, kurz ein Jahr bevor ich in die Lehre kam. Und als ich hier so herfuhr, es gibt hier so einen Weg von Celle über die Dörfer hier, Eiklingen oder wie das da heißt, nach Wolfsburg. Und dann sehe ich diese vielen kleinen Ortschaften und in so einem kleinen Kuhdorf bin ich 1951 geboren. Und da habe ich gedacht, es ist doch eine unwahrscheinliche Gnade, dass Jesus uns gefunden hat. Amen. Ist das eine Gnade, dass Jesus Christus in unser Leben getreten ist? Ich sehe die Leute heute, wie sie dazwischen, das ist meistens, was da so läuft, Fußballverein, Feuerwehr, Schützenverein. Und wahrscheinlich wäre mein Leben auch heute so in dieser alten, dörflichen Weise da, obwohl das auch ganz romantisch sein kann da an der Aller, aber ich sage euch eins, ich bin ein Mann von Gemeinde, das kann ich euch sagen. Ich bin konfirmiert worden und habe von Kirche die Nase voll gehabt. Der Pastor, der Evangelische, überhaupt nicht gläubig. Und dann die Gebote zu lernen, war ja alles in Ordnung, musste ja auch sein. Moral braucht ja der Mensch. Und wenn wir das nicht konnten, dann kam er immer an, jetzt kommt das Gericht, so stand er vor uns. Lutherischer Pastor, jetzt kommt das Gericht. Und wir haben in der Bank, was hat er denn jetzt mit uns vor? Ein Pastor. Aber 2 Jahre später auf einer Freizeit von Bruder Richard Breite, dein Bruder, in Arensch. 10 Tage haben wir Opposition gemacht und dann war es vorbei. Eines Abends habe ich das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben gespürt. Und heute Abend sagte Gott, du musst dich entscheiden. Willst du Opposition oder willst du mit mir? Und ich sagte, Gott, ich weiß nicht, wie das alles wird. Und meine Mutter war schon Christin geworden. Mein Vater wollte sich erst scheiden lassen, als sie anfing zu beten am Tisch. Ich habe mir das dann so 3-4 Jahre beobachtet. Und auf einer christlichen Teenager-Freizeit, nur um es nochmal zu sagen, welch eine Gnade. Das ist der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein Leben hineintrat. So ähnlich heißt es da. Und ich kann euch sagen, ich bin ein Mann von Gemeinde. Und wenn ich hier nochmal den Kreis schließen darf, ich komme hierher und ich falle fast um vor Staunen. Neben einer Kirche, wunderschöne Nebenräume. Und diese Kirche wird sich freuen, wenn da mal Gemeindeleben ist. Wir müssen ja nicht gleich, ich habe das hier so ein bisschen verfolgt, es ist ja so manch als Stürmchen auch über diese Gemeinde gegangen. Aber Gott ist nicht ein Gott von Toronto und Gott ist nicht ein Gott von Pensacola, sondern Gott ist ein Gott der Bibel. Amen. Und ich habe immer schon, vielleicht kommt das von meines Vaters Seite, meine Mutter ist polendeutsch und mein Vater ist norddeutsch. Meine Mutter hat ihren Mann hier kennengelernt. Dann sagt er meine Mutter, du bist so ein Mischling. Sag Mutti, was, ich bin ein Mischling? Ja, ich bin polendeutsch und dein Vater ist norddeutsch. Und von meinem Vater hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, alles was übertrieben ist, ja, und alles was so, also Friedhofsstille hatten wir in der Kirche. Aber das andere, dass wir alle hier an den Lampen schwingen, ja, oder auf den Stühlen hin und her laufen, das muss auch nicht von Gott sein, ja. Es gibt so einen guten Weg an der Bibel entlang und den möchte ich euch wirklich schmackhaft machen heute. Und ich sage euch, diese Gemeinde hat eine Zukunft. Ich war nur 2 Jahre hier, es war so eine Umbruchssituation und ich war damals auch kräftemäßig sehr am Ende. Wir haben auch sehr schwere Gemeindearbeiten gehabt. Es waren immer kleine Gemeinden in Hildesheim, aber in der Hildesheimer Gemeinde hatte ich das Vorrecht, diesen wunderbaren Lobpreis Leiter, der heute Lobpreis macht, Lothar Kosse, durch die Teenagerjahre zu begleiten. Deswegen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich und ich möchte jetzt nicht heute, dass wir das singen, aber wenn ich mal wiederkomme, dürfen wir dann mal dieses schöne Lied singen. Du bist ein wunderbarer Herd. Das schönste Lobpreislied von Lothar Kosse. Und da habe ich schon gewusst, auch in den kleinen Arbeiten, die wir tun für Jesus, ja, auch wenn du in einer kleinen Gemeinde nicht, versteht ihr, das war natürlich ein bisschen sehr mutig. Ich habe das mal so überflogen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Gott das nicht tun kann, aber große Träume und Visionen, 5.000 bis 7.000 Mitglieder. Also bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Aber wir haben, Bruder Lonska sagte früher, wir haben immer einen Apfel nach dem anderen vom Baum gepflückt. Und so habe ich das auch getan und machen dürfen in den Jahren meines geistlichen Dienstes. Und ich bin einer der wenigen Pastoren, ich habe ja eine Ordination gehabt, der auch 30 Jahre im irdischen Geschäft gelebt hat, 33 Jahre, und 18 Jahre im geistlichen Dienst. Und ich kenne beides. Ich kenne die Kämpfe und Schwierigkeiten, die wir manchmal in der Gemeinde haben, wie wir einander leiden, einander wehtun und wir brauchen dann die Vergebung Gottes in unserem Leben. Ich kenne aber auch das knallharte Berufsgeschäft. Warum manchmal die Geschwister in der Bibelstunde plötzlich ganz müde werden. Oder am Sonntagmorgen, mir ist es in der Dienstzeit mal passiert, da habe ich eine Gemeinde besucht und durch diese 12, 14 Stunden jeden Tag nach Braunschweig und viele Dienste, viele, und ich war dann so müde am Sonntagmorgen, aber ich wusste, ich gehe ins Haus des Herrn. Und dann habe ich in der letzten Reihe gesessen, da hat mit einmal eine Schwester mich ganz dezent am Arm gefasst. Oh, entschuldigen Sie bitte, junger Mann, nicht junger Mann, natürlich nicht, aber entschuldigen Sie bitte, ich glaube, Sie haben eben geschnarcht. Das war mir natürlich sehr peinlich. Ich hoffe, dass das heute nicht passiert, dass hier jemand schnarcht. Da war ich erstmal wieder wach für eine halbe Stunde. Aber es war nicht, weil ich so lau und träge war und weil ich keine Beziehung zu Jesus hatte. Ich war einfach kaputt, kaputt von den ganzen vielen Stunden, die ich im Einzelhandel verbringen musste. Und jeden Monat, das sind die Leute, die so freundlich auf euch zukommen, wenn ihr in ein Einrichtungshaus geht, die sollen jeden Monat für 100.000 Euro Möbel verkaufen. Das ist eine ganze Menge. Und da musste man ganz schön seine Beine in die Hand nehmen und dabei auch noch Christ bleiben. Das ist das Wichtige. Immer schön auch in den christlichen Bahnen. Es gibt auch so etwas wie einen christlichen Kaufmann und wie einen ungläubigen Kaufmann. Und ich habe erlebt, dass die Leute Respekt hatten, auch in dem irdischen Beruf von meiner Frömmigkeit. Und in Hannover war es mal ganz lustig, da war ein Kollege, da hat ein Kunde irgendwas von Gott wissen wollen. Da hat er gesagt, kommt mal mit, wir haben hier einen Spezialisten, der kennt sich aus beim lieben Gott. Dann hat der Kollege, der Ungläubige, den Kunden zu mir geschickt und ich konnte mit ihm ein Gespräch über Gott führen. Das ist doch schön. Also ich möchte heute nicht so ein Überflieger hier sein, aber ich sage euch, für mich, der Glaube muss auch im Alter funktionieren. Amen. Der Glaube muss auch in der Ehe funktionieren. Meine Frau ist in der Pflege, sie wäre sonst heute hier. Sie pflegt bei den Johannitern, steht um 4 Uhr morgens auf. Sie meint, sie muss noch ein Jahr weiter kämpfen. Ich sage, hör doch auf. Du könntest da schon aufhören. Nein, ich möchte doch ein bisschen für meine Rente tun. Aber wir haben 43 Jahre Ehe, 2 Söhne, 2 Enkeltöchter. Die beiden Söhne sind leider nicht so dabei, wie ich mir wünsche. Sie haben ungläubige Partnerinnen. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir lieben sie von ganzem Herzen und wir beten dafür, nur damit man so ein bisschen einen Eindruck von uns bekommt, von mir bekommt. Ich bin ja nur ganz kurz hier gewesen, es war gerade zum Selbstständigwerden der Gemeinde. Aber ich möchte, wie kann ich es euch nur ins Herz hineinschreiben? Ich möchte, dass heute Morgen so ein bisschen das Traurige, das Bedrückende, das Lähmende von euch abfällt in einem heiligen Entschluss. Wir gehen voran im Namen des Herrn. Amen. Ja, Bruder, sagst du, das haben schon so viele gesagt. Aber ich sage nicht 5.000 bis 7.000 Mitglieder, das nicht. Also schön auf dem Fußboden bleiben. Aber hier, ich sehe hier so eine Stammmannschaft, junge Menschen, einen dezenten Lobpreis. Und ich glaube, hier kann man drauf aufbauen, wenn ihr euren Bruder segnet. Und vielleicht bin ich dabei, auch hin und wieder öfter mal den kleinen Ausflug nach Wolfsburg zu machen, wenn ich willkommen bin, ja. Danke. Es geht mir nur einzig allein darum, ich bin Rentner, ich habe keinerlei Absichten in falscher Weise. Ich bin Rentner, ich habe mein Auskommen, mein Einkommen. Aber wenn ich euch das so ein bisschen von der Begeisterung, die ich heute Morgen hier empfinde, in euer Herz hineinschreiben kann. Grauhorststraße und jetzt, das sind doch zwei Welten, liebe Schwester, oder nicht? Da haben wir auch Gott erlebt. Da war auch Gott da. Aber das hier ist irgendwas anderes. Und wir können nur Gott bitten, Herr, schenk uns so lange wie möglich diesen Raum und lass uns vorangehen in deinem Namen. Lass uns deine Siege feiern und Gott kann machen. Gott kann den Preis dieses Objektes senken. Gott kann auch Kapital schaffen, schenken. Also bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber die Gemeinde, die ich hier heute vorfinde, nach 28 Jahren, da lässt sich drauf aufbauen. Sagt doch mal Amen, liebe Geschwister. Da lässt sich drauf aufbauen, garantiert. Ich bin so froh, dass ich diesen Schritt, diese Entscheidung getroffen habe, heute Morgen mal bei euch zu sein. Nun, Gottes Wort, das kann man hier per Dings transportieren. Wenn ich euch eine Bibelstelle nenne, geht das? Jetzt muss ich mal schauen. Philipper 1, Vers 21. Kann man das hier mal ausweisen? Eine halbe Stunde habe ich ungefähr, ne? Ich will euch nicht überstrapazieren. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Es ist ein Unterschied zwischen allgemeiner Frömmigkeit, wie wir sie erlebt haben. Das ist nett. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit der Atmung. Aber ihr seid gnädig mit mir, ne? Aber etwas kann ich euch sagen. Ich habe den Unterschied zwischen Gemeinde, auch wenn sie sehr manches Mal leidet, und allgemeiner kirchlicher Frömmigkeit erlebt. Und wenn mein Herz für etwas schlägt, dann für biblische Gemeinde. Auch wenn sie umkämpft ist, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist. Die jungen Leute, ja, wie wird die Zukunft sein? Hier finde ich ja keinen Partner. Dann geh doch mal im Sommer auf eine schöne Jugendfreizeit. Mein Mädchen habe ich in der Schweiz kennengelernt, meine Frau. Wir haben so drei Gemeinden, Jugendarbeit. Und in dem schönen Berner Oberland hat es gezündet, meine Inge. Da habe ich mich bis über beide Ohren in sie verliebt. Und das heute schon 43 Jahre. Ist doch schön. Also einfach mal den Horizont ein bisschen erweitern. Und Gott kann alles wunderbar lenken. Der Unterschied zwischen Gemeinde und allgemeiner Frömmigkeit. Der große Pastor Spurgeon hat mal gesagt, wir hassen den Teufel genauso wie die falsche Religion. Das ist ein sehr interessanter Satz. Wir hassen den Teufel genauso wie die falsche Religion. Wir lieben alle evangelischen und katholischen Menschen. Wir lieben auch ganz besonders die evangelischen und katholischen Menschen, die Jesus Christus als Herrn haben. Aber sie führen in ihren Kirchen ein einsames Leben als wiedergeborene Menschen, werden sie als extrem und als Sonderlinge dargestellt. Und deswegen wollen wir sie bitten, wenn du Jesus Christus angenommen hast, such dir eine biblische Gemeinde. Denn da kannst du dein Christenleben ausleben und wirst nicht als Sonderling dargestellt. Deswegen Gemeinde, wie wichtig. Ich habe hier mal so eine kleine Andacht mitgebracht. Die Bedeutung des Lebens. Da hat es große Persönlichkeiten auf dieser Erde gegeben. Die haben gesagt, was bedeutet das Leben? Einige Antworten, die Menschen gegeben haben. Was bedeutet das Leben? Etwas Arbeit, etwas Schlaf, etwas Liebe und alles ist vorbei. Mary Roberts Reinhardt, das wollte ich mit meiner Frau noch erarbeiten, wer das gewesen ist, aber gut, es muss irgendein bekannter Persönlichkeit gewesen sein. Etwas Arbeit, etwas Schlaf, etwas Liebe, alles ist vorbei. Dann hat ein Edmund Cook gesagt, das Leben ist eine hohle Seifenblase, ist auch eine Lebenseinstellung. Das Leben ist eine hohle Seifenblase. Voltaire, ein französischer Philosoph. Wir leben niemals, aber wir sind immer in Erwartung des Lebens. Ein Herr oder Frau Coulton soll gesagt haben, die Seele lebt hier wie in einem Gefängnis und wird nur durch den Tod erlöst. Shakespeare, schottischer, englischer Dichter, Shakespeare. Leben ist ein wandelnder Schatten. Ein Mister oder Herr oder Frau Campbell hat gesagt, Leben ist ein staubiger Korridor, der an beiden Enden geschlossen ist. Und ein Herr oder Frau Riverall soll gesagt haben, Leben heißt nachdenken über die Vergangenheit, klagen über die Gegenwart und zittern vor der Zukunft. Da habe ich mich sogar so ein bisschen drin gefunden. muss ich gestehen, zittern. Mensch, jetzt ist der Herr Trump wieder da. Und sind wir ehrlich, ja? Manchmal kommt so ein bisschen was von diesem letzten Satz, bleibt auch bei den Christen unter Umständen hängen. Nachdenken über die Vergangenheit, klagen über die Gegenwart. Helmut Schmidt soll mal gesagt haben, wir in Deutschland, wir klagen auf einem hohen Niveau. Ist was dran, ne? Unsere Kühlschränke sind noch voll. Mein Auto ist 15 Jahre alt, aber läuft von meinem Sohn, so ein Sportwagen. 15 Jahre alt, aber läuft wie eine Eins. Also, wir klagen auf hohem Niveau. Welch schale Erklärungen über die Bedeutung unseres Seins. Paulus hat gesagt, Christus ist mein Leben. Meine Stärke, meine Freude, mein Alles liegt in meinem Erlöser begründet. Ja, wirklich. Der Urquell meines Lebens ist das kostbare Blut meines Herrn, das mich untrennbar mit ihm verbindet und mich zum Glied an seinem Leib werden lässt. Wirkliches Leben. Jetzt kommt ein wichtiger Lernsatz, hat früher mein Lehrer immer gesagt. Wirkliches Leben haben wir nur die, denen der Heilige Geist durch die Wiedergeburt, diese Wiedergeburt, die wird heute, und deswegen haben wir auch manchmal so schweres Gemeindeleben, die Wiedergeburt wird durch die Kindtaufe ersetzt. Und die Bibel sagt nicht so viel davon, von Einüben in den Glauben durch die Kindtaufe, sondern Paulus hat gepredigt in Athen, alle Menschen auf der ganzen Erde sollen Buße tun, hat Paulus gepredigt. Und das ist der biblische Maßstab und nicht die Kindtaufe. Deswegen, wirkliches Leben haben nur die, denen der Heilige Geist durch die Wiedergeburt die Verbindung mit Christus geschenkt hat. Das ist das ewige Leben, das sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der tote Sünder empfindet das menschliche Dasein oft als qualvoll, bis er Teil hat am himmlischen Auferstehungslicht. Das irdische Leben schenkt uns die Eltern. Gottes Gabe ist das ewige Leben. Deswegen also, ich möchte euch sagen, auch wenn wir noch nicht, ich komme da nicht drüber weg, noch nicht 5.000 bis 7.000 sind, es gibt aber so etwas. Wenn du am Samstag, ein Tipp, am Samstag um 12 Uhr zu Hause bist, was musst du dann machen? Am Samstag um 12 Uhr zu Hause? Was? Mittag machen. Was noch? Wenn du mal eine Inspiration brauchst, am Samstag um 12 Uhr schalte Bibel-TV an. Und dann hast du einen Gottesdienst mit 18.000 Menschen. Willow Creek heißt das, glaube ich, ne? Bill Heibels. Und ich tue das ruhig. Ich schaue mir die mal an, diese Gottesdienste. Und sitze dann in meiner Garnitur und sage, oh Herr, sind wir denn deine Stiefkinder? Bin einmal traurig, dann bin ich wieder so bewegt, wie die dort singen und beten. Es gibt so etwas wie Megagemeinden, die aber nicht so auf der schwärmerischen Welle, sondern auf der guten evangelikalen Welle biblische Gemeinde bauen. Und ich sage euch, wir haben in Deutschland als Gemeinde diesen schweren Stand, weil wir eben in diesem allgemein kirchlichen Verständnis leben. Wir sind ja alle Christen. Aber was ich sage, ich habe in diesen über 30 Jahren in meinem irdischen Beruf, ich glaube, 3 oder 4 wiedergeborene Christen erlebt auf der Arbeit. 3 oder 4 wiedergeborene gläubige Menschen. Alle anderen waren weit entfernt von Gott, weit entfernt davon, ihn in ihr Leben aufzunehmen. Und sie haben dann so ihre Späße gemacht, wenn sie gemerkt haben, ich glaube noch an Gott. Da hatten sie so ein wunderbares Krippenspiel zu Weihnachten aufgeführt. So große Hütte, mannsgroße Figuren, Josef, Maria, Josef, Jesus, das Kind. Warum? Alles nur, um Geld damit zu machen. Das Weihnachtsgeschäft wird missbraucht, um Geld damit zu machen. Und dann ich kam da hoch, ich sage, Mensch, ist das eine wunderbare Deko. ich bin so berührt davon. Da kam der eine Verkaufsleiter, Herr Hustedt, Sie haben ja eine besondere Beziehung zu Gott. Wir haben nichts dagegen, wenn Sie jeden Morgen sich kurz davor hinknien und beten. Oh, das ist aber nett, habe ich gesagt. Das mache ich aber gerne. Aber machen Sie es bitte vor 10 Uhr, bevor die Kunden kommen. Das ist ja komisch, wenn ein Verkäufer vor diesen Weihnachtskrippen betet. Und ich sage, natürlich. Vielen Dank für den Hinweis. Was Sie ironisch gemeint haben, habe ich immer angenommen. Sie wollten mich immer so versuchen, auf der ironischen Welle wollten Sie meinen Glauben so lächerlich machen. Ne? Das kennen wir ja, wo wir im Alltag so leben. Aber ich habe das dankbar angenommen. Jawohl, ich habe eine Beziehung zu diesem, mir geht's nicht ums Geld, ich habe eine Beziehung zu Jesus. In der Krippe fing das Evangelium von Jesus an und heute sind wir hier als seine Gemeinde. Es gibt ja so ein schönes, wie lange darf ich denn noch? Was? Also nicht, dass hier der Rehbraten zu Hause verschmort oder was? Was? Es hat man einen schönen Vergleich gelesen zwischen wirklichem Glauben und zwischen Scheinglauben. Es ist manchmal schwierig, echte Christen von Unechten zu unterscheiden. Sie meinen also durch ein bisschen Frömmigkeit, Kindtaufe, mache ich jetzt auch mit bei meinen Kindern, gute Miene zum bösen Spiel, Kindtaufe und sowas, dass das auch richtig ist. Es gibt eine Fabel von der Ziege, man darf da auch lachen im Gottesdienst, oder? Darf man auch. Zu einer Predigt gehört Humor, Rumor und Amor, hat Bruder Dittert mal gesagt. Wolf, Dittert, wie ist er mit Vornamen? Hermann Dittert. Der sagt so, Rumor, Humor und Amor. Und jetzt gehen wir rüber zum Humor, ja? Die Fabel von der Ziege. Die Ziege, die so schrecklich gerne ein Löwe sein wollte, sagte sich, wenn sie lernen könne, wie ein Löwe zu gehen und zu sprechen, und wenn sie sich zu den Löwen hielte, dann sei sie auch ein Löwe. Also stolzierte sie durch den Dschungel. Dann wollte sie ihr klägliches Meckern in ein furchterregendes Brüllen verwandeln. Sie übte und übte und war schließlich davon überzeugt, dass sie nun von einem Löwen nicht mehr zu unterscheiden sei. Was hat sie gesagt? Jetzt muss ich nur noch zu den Löwen hingehen. Und es bedarf, was seht ihr? Es bedarf keines Erwähnung, was ihr da passierte, als die Ziege, die glaubte, sie sei ein Löwe, zu den Löwen ging, da wurde sie aufgefressen. Ja. Die Löwen haben sofort gemerkt, was los war. Und ich finde das ein interessantes Bild dafür, dass es so vieles Frömmigkeit in Deutschland gibt, die wir mit sehr viel Liebe zu den Menschen, aber ganz klar Position beziehen, wenn es um die Lehre geht, die wir mit sehr viel Liebe zu den Menschen überwinden müssen als Gemeinde des Herrn. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Bleibe bei Jesus. Bleibe bei der Gemeinde des Herrn. Amen. Solange ich Odem habe, werde ich kämpfen und beten. O Herr, gib uns auch Erweckung in Deutschland. Wir wissen nicht, wo und wann, aber in Celle waren wir auch viele Jahre, so 30, 40. Dann gab es unterschiedliche Entwicklungen. Man hat eine Halle gekauft. Es sind heute 140, 150, 170. Das ist doch schon ganz schön für Deutschland. Oder auch, was ich höre von Seesen, kenne ich noch gut, da haben wir Jugendtreffen früher gehabt. Entsteht auch neues, wunderbares Gemeindeleben, weil da Brüder und Schwestern durchgehalten haben. Und wenn du schon innerlich dich verabschiedet hast von dieser Gemeinde, dann möchte ich dir sagen, tu es nicht. Bleib noch ein bisschen dabei. Greife wieder in die Speichen ein. Segne eure Brüder, eure Geschwister von der Leitung hier, ja? Tu es nicht. Bleibe bei Jesus und bleibe bei der Gemeinde. Denn diese Gemeinde hat Zukunft, wenn ich das vergleiche vor 28 Jahren und jetzt. Ich werde heute mit meinem Auto hüpfend und singend wieder nach Hause fahren. Ja, Amen. Ich werde mir eine CD auflegen und sagen, oh Gott, ich dummer Esel, warum bin ich schon früher hierher gefahren? Aber dann, irgendwann ist es dann doch soweit. Und wir wollen auch nicht bei unserem Entschluss noch eine kleine lustige Begebenheit. Wir wollen nicht bei unseren kleinen und großen Wehwehchen stehen bleiben, sondern wir wollen danken für das, was der Herr jeden Tag in unserem Leben tut. Hier ist ein Bruder, der war Arzt, hat eine Andacht geschrieben. Er sagte, von seiner Praxis aus gesehen, einmal hörte ich von einer alten Dame, sie erfreue sich einer schlechten Gesundheit. Geht auch, ne? Sie erfreue sich einer schlechten Gesundheit. Manche Leute sind enttäuscht, wenn sie keinen Grund zum Nörgeln und zum Murren haben. Sie sind mit ihren kleinen Beschwerden beschäftigt, dass sie alles Glück, das ihnen zuteil wurde, aus den Augen verlieren. In meiner Arztpraxis gab es mehrere Patienten, die ihre Beschwerden genossen. Kann sein, ne? Ich konnte bei ihnen keine Krankheit feststellen und doch jammerte es sie. Hier tat es weh und dort schmerzte es und einer sagte einmal, ich fühle mich einfach im Ganzen nicht wohl. Und doch war alles nur Einbildung. Wenn sie nur darüber nachdächten, wie viel Gutes sie erfahren haben, würden sie ihre Beschwerden bald vergessen. Ein Patient sagte zu einem Arzt, ich fühle mich niemals wohl, ich weiß nicht warum. Ich habe so eine Art Schmerz, ich weiß nicht genau wo. Und es macht mich, ich weiß nicht wie. Der Arzt antwortete, hier ist ein Rezept für Sie. Ich weiß nicht was, nehmen Sie es täglich, ich weiß nicht wie oft. Und ich weiß auch nicht wie lange. Vielleicht fühlen Sie sich dann wohler, ich weiß nicht warum. Hat der Arzt mal genauso geantwortet. Also deswegen auch heute zum Abschluss, ja. Liebe Geschwister, wisst ihr, was ihr in Jesus habt? Ja, darf ich es euch nochmal ins Herz hineinschreiben? Haltet das fest. Haltet es fest. Hier ist eine gute geistliche Substanz. Auch der Bruder, der mich überhaupt nicht kannte, gerne, komm doch. Und du kannst auch hier was sagen. Ich denke nochmal langsam. Wir kennen uns ja gar nicht. Ich möchte euch sagen, bitte, ja, haltet das fest, was ihr in Jesus habt. Und greift wieder ein in die Speichen hier in der Gemeinde. Lasst uns beten, wie schon lange nicht mehr. Lasst uns noch mal einmal dieses schöne Lied kurz singen. Wir hatten ein Lied von Lothar dabei heute Morgen. Können wir das noch mal spielen? Ich weiß nicht genau, welches war das. Lasst uns noch mal aufstehen kurz. Darf ich das noch mal so zum Abschluss wünschen? Das ist auch von dem jungen Mann, den ich mal betreuen durfte. Nee, Moment mal. Und dann lasst uns noch mal 10 Minuten beten, wie schon lange nicht mehr. Wir sind doch Pfingstler, oder nicht? Halleluja. Dies hier, das ist von ihm. Genau.